Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Spezialfolge von der Sondersession. Wir haben diesen Podcast für einmal nicht im Studio aufgenommen, sondern bei einer Veranstaltung vom Politforum im Käfigturm zu Bern. Wir wünschen Ihnen viel Spass bei dieser ersten Live-Ausgabe der Sondersession. Priscilla und Lukas, wann sind ihr das letzte Mal auf dem Land gewesen?
Gerade letztes Wochenende war ich im Reichenbachtal. Das ist ein sehr abgelegenes Tal im Berner Oberland südlich von Meiringen. Bei einem Skitourenwochenende vom SAC Bern.
Und du, Lukas?
Ich komme von Zürich, das ist eine Stadt. Und bin tatsächlich am letzten Wochenende auch auf dem Land gewesen, und zwar in Mogelsberg. Das ist eine kleine Gemeinde im Toggenburg. Wunderschön, wunderbar, ganz schöne Landschaften. Sehr spannend, was dort auf dem Land passiert und am Wochenende vielleicht auch, was nicht passiert.
Unser heutiges Thema, der Stadt-Landgraben, der hat ordentlich Pfeffer drin. Er sorgt seit Jahrzehnten, man könnte eigentlich sogar sagen, seit Jahrhunderten für Diskussionen, früher sogar für Kriege. Wenn man in der Schweizer Mediendatenbank schaut, was sich finden lässt mit dem Stadt-Landgraben, kommt man auf über 11'000 Einträge, Tendenz stark steigend. Krieg gibt es heutzutage zum Glück nicht mehr, aber laut Politologen vertieft sich der Stadt-Landgraben seit den 1980er Jahren immer mehr. Das zeigt sich unter anderem bei Volksabstimmungen, wo Städte und Landbevölkerung unterschiedlich urteilen, zum Teil auch beim Ständemeer, wo der Ausschlag gibt bei umstrittenen Vorhaben. Die SVP versucht, den Stadt-Landgraben mit einer aggressiven Rhetorik für sich zu nutzen. Sie macht Stimmung gegen angebliche Schmarotzerstädte und arrogante Luxuslinke. Hocken wir also einfach die SVP-Polemik auf und schüren selber Polarisierung, wenn wir das Thema setzen. Über solche Fragen wollen wir heute diskutieren. Bei mir da sind der Lukas Häuptli, er leitet das Politik- und Rechercheteam vom Online-Magazin Republik, und Priscilla Imboden, die zusammen mit mir im Bundeshaus für die Republik arbeitet. Hallo miteinander.
Hallo, guten Abend allerseits.
Guten Abend.
Ja, für einmal führen wir diese Diskussion ja nicht im Tonstudio von der Republik, an einem von der urbansten Orte, was es gibt, an der Zürcher Langstrasse nämlich, sondern live vor Publikum, da im Politforum, untergebracht im alten Käfigturm. Das passt recht gut, weil der Turm ist vor bald 800 Jahren erbaut worden als Teil von der äusseren Stadtmauer. Kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Es ist keine Begrenzung mehr zwischen Stadt und Land heutzutage, sondern mitten in der Stadt hineingelegen. Das wissen ihr alle, an zentralster Lage, ganz in der Nähe vom Bundeshaus und dem Bahnhof. Auch das zeigt vielleicht, dass Stadt und Land gar nicht so leicht voneinander abzugrenzen sind und vor allem einem stetigen Wandel unterliegen. Dass der Konflikt und die Konfliktlinie also auch dynamisch sind. Aber zurück zu euch zwei, Lukas und Priscilla. Sind ihr beide schon immer Städter durch und durch?
Ich nicht. Ich komme aus dem Aargau. Der Aargau ist ein, Sie wissen es, ist ein Kanton, wo es eigentlich gar keine richtige Stadt gibt. Wenn man im Aargau aufwächst, dann schaut man immer so ein bisschen leicht ehrfürchtig auf Bern, auf Zürich, auf Luzern, auf Basel. Und ich bin dann tatsächlich mit 20 auf Zürich gezügelt und wohne seit hier mit meiner Familie in Zürich. Ich bin mittlerweile, würde ich von mir sagen, ich bin tatsächlich Städter. Aber ich habe wie ein Herz oder ein kleiner Teil von meinem Herz schlägt auch für Landgemeinden. Ich finde es faszinierend, wie das Leben auf dem Land von sich geht, von Stadt geht. Und bin immer interessiert gewesen, wie eigentlich das Dorfleben funktioniert.
Und bei dir, Priscilla?
Ich bin in der Agglomeration aufgewachsen von Bern und habe nachher in Fribourg gelebt, in Genf, in Zürich, in San Francisco und seither wieder in Bern. Also schon eher stadtorientiert.
Könntest du dir vorstellen, mal aufs Land zu ziehen?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich stelle mir das ein bisschen langweilig vor. Ich habe nämlich gerne, wenn Sachen laufen, wenn ich rauskomme und es Leute hat und man abends noch immer hergehen kann und es lebt. Auf dem Land, ich verstehe auch, dass es auf dem Land schön sein kann, weil es so ruhig und beschaulich ist. Aber vielleicht mit Netflix würde es gehen, aber lieber nicht.
Und du, Lukas, Leben und Sterben im Aargau?
Ja, also wirklich nichts gegen Aargau, aber nicht unbedingt, nein.
Wenn ich aufs Land rausgehe, vor allem am Wochenende vielleicht mal für eine Wanderung oder zum Skifahren im Moment, dann merke ich eigentlich meistens, dass ich angekommen bin, wenn sich die Leute wieder anfangen, Grüezi sagen. Das kann man in der Stadt ja nicht. Also der Grützigraben, nehmen die auch einen Graben wahr oder eine Veränderung, wenn ihr aufs Land rausgehen?
Ich glaube, wenn man sich tatsächlich Mühe nimmt und auf dem Land ist und schaut, was dort ist, was ist dort eigentlich anders als in der Stadt, dann fallen einem natürlich schon zwei, drei Sachen auf. Es gibt sicher viel mehr Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser hat es Gärten, hat es Garagen. Es hat, nimmt man mal an, auf dem Land mehr Einfamilienhausbesitzer. Es hat wahrscheinlich mehr Auto. Das ist mal das, was einem auffällt als erstes. Und dann liest man ja tagtäglich Medien. Und dort drinnen wird mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder gesagt, wie gross das der Stadt Landgraben ist. Und vielleicht vorweg, ich bin der Meinung, der Stadt Landgraben ist gar nicht so gross, wie man das könnte meinen.
Wir kommen darauf zurück. Priscilla, wenn du auf das Land rausgehst, siehst du eine Veränderung? Nimmst du etwas wahr oder sind die dort gar nicht so anders als wir hier in der Stadt?
Sie sind nicht wirklich anders, aber doch auch. Und ich merke auch in den letzten Jahren so ein gewisses Misstrauen, das zunimmt. Oder? Ich bin offenbar erkennbar als Stadtbewohnerin, wenn ich im Land mich bewege, weil es kommt dann nachher, es kommen dann nachher manchmal Bemerkungen, ja, der da von der Stadt und hier und da. Und also, oder wenn ich in einen Beiz reinkomme, in einen Landbeiz, wo vielleicht der Stammtisch besetzt ist, wird es ruhig. Oder? Und dann sage ich einfach ganz laut, grüß dich miteinander. Und dann entspannt sich die Situation ein bisschen. Aber es hat so, man ist ein bisschen unter sich. Das habe ich schon den Eindruck.
Und das ist das Gefühl, dass man sieht ja die Städterin an, nicht die Journalistin?
Nein, das muss man sehen. Hoffentlich nicht, die Journalistin. Nein, man sieht, dass sie von auswärts kommen, ja.
Landbevölkerung. Vielleicht noch rasch zu dem. Ich bin vor ein, zwei Monaten im Aargau an einer Klassenzusammenkunft gewesen. Das sind ehemalige Klassengespönchen von mir. Und die waren fast alle auf dem Land. Und das war sehr eine nette Begegnung gewesen, mit sehr interessanten Gesprächen. Aufwand war, dass am Schluss ein Kollege von mir gesagt hat, an mich gefragt hat, wie ist denn eigentlich Zürich aussen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen symptomatisch, dass es für gewisse Leute tatsächlich irgendeinen Graben gibt. Aber nochmal, ich glaube, der ist eigentlich kleiner, als man gemeinhin könnte meinen.
Landbevölkerung steht ja so ein bisschen für Heimatverbundenheit, sagen wir, für Traditionen, für Bewahrung von Schweizer Eigenheiten. Der vielleicht bekannteste Schweizer Roman Heidi, nämlich, ist ja eigentlich auch Anti-Stadt-Propaganda. Also die Gehbehinderte Clara aus der Stadt, die aufs Land rauskommt, die gute Luft kann schnaufen, Geissenmilch trinkt und am Schluss plötzlich wieder laufen kann. Auch das Geschichtsbild, dass die Schweiz und die Schweizer ihre Freiheit eigentlich darauf bewahrt, dass sich ein paar Bauern gewehrt haben gegen Tyrannen. Also der ganze Wilhelm Tell-Mythos scheint tief verankert zu sein. Ist der Stadt Landgraben ein Teil von unserer kulturellen Geschichte vom Land?
Ehrlich gesagt weiss ich das wirklich zu wenig. Aber ich habe mal nachgeschaut, was definiert man in der Schweiz überhaupt als Land und was definiert man als Stadt. Und da kommt man früher oder später auf die Seite vom Bundesamt für Statistik und gemäss dem Bundesamt leben in der Schweiz nur 14% von der Bevölkerung auf dem Land. 14% von der Bevölkerung wohnen auf dem Land und nur 9% von allen Leuten, von allen Beschäftigten, schaffen auf dem Land. Also das ist, glaube ich, schon mal wichtig zu wissen. Es ist nicht so, wie der Stadt Landgraben könnte insinuieren, dass eine Hälfte geht auf dem Land und eine Hälfte in der Stadt.
Wo leben denn all die Leute?
Genau. Wo leben auf dem Land?
Nein, der Rest.
Genau, der Rest. Wo lebt eigentlich der Rest? Und wie sie möglicherweise auch. Teil wohnen in grösseren Städten, Teil wohnen in mittelgrossen Städten, Teil wohnen in kleinen Städten. Und dann gibt es den ganz, ganz grossen Rest. Das sind Leute, die in den sogenannten Agglomerations- oder in den Agglomerationsgürtel leben. Ich glaube, das ist noch wichtig, vorauszuschicken, dass die Schweiz nicht aus Stadt und Land besteht.
Im November hat das Forschungsinstitut Sotomo, das ist das von Michael Herrmann, eine Studie veröffentlicht zum Stadt-Land-Graben mit dem Ergebnis, dass ein Drittel der Bevölkerung Differenzen zwischen Stadt und Land eigentlich als ernsthafte Belastungsprobe anschaut. Das ist gestiegen. Ein paar Jahre vorher ist es noch erst ein Fünftel gewesen. Jetzt also jeder Dritte, der sagt, doch, das ist eine Belastungsprobe. Gleichzeitig finden immer weniger Leute, dass ihre Anliegen vom anderen Pol genügend berücksichtigt werden. Ist das besorgniserregend?
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, es widerspiegelt auch die Polarisierung zwischen links und rechts, die wir erlebt in den letzten Jahrzehnten. Und der Stadt-Land-Graben, das Interessante ist, früher, also in den letzten Jahrzehnten, wenn man so schaut, Abstimmungen hat die Stadt, oder hey, die Städte, hat die eher städtisch orientierte Bevölkerung, die Landbevölkerung überstimmt oder umgekehrt, hat sich in etwa die Waage gehalten. Eine ist mehr Stadt, eine ist mehr Land. Und in den letzten Jahren, und das sagt die Studie, ist es viel häufiger vorgekommen, dass eben die Landbevölkerung die Stadtbevölkerung überstimmt. Beim CO2-Gesetz, bei den Vorlagen der Biodiversität oder Trinkwasser. Es gibt auch mehr Beispiele. Und wenn sich dieser Trend so weiterhin fortsetzt, ist das ein Problem, auch für den Zusammenhalt vom Land, weil dann wird wie ein Teil der Bevölkerung marginalisiert.
Also stresst dich als Städterin, wenn du fremdbestimmt wirst?
Das ist nicht erfreulich aus unserer Perspektive, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Und es gibt auch eine Erklärung dafür, warum das so ist in dieser Studie. Nämlich, dass sich die entscheidende Bevölkerung, politisch, nämlich die zwischen Stadt und Land leben, in der Agglomeration, die 70% der Bevölkerung, die fühlen sich im Vergleich zu früher, fühlen sie sich stärker mit dem Land verbunden. Das heisst, es gibt wie eine Verschiebung. Sie identifizieren sich stärker mit dem Land. Und wenn das so weitergeht oder so bleibt, dann werden wir so eine Situation haben, die dazu führt, dass die Städter einfach regelmässig bestimmt werden.
Wir haben jetzt mehrfach den Begriff Agglomeration gehört. Was wissen wir denn über die Leute, die in diesen Agglomerationsgemeinden wohnen? Sind die überhaupt zu kategorisieren oder ist das alles so heterogen?
Ich glaube, es ist auch hier relativ kompliziert und das Bild ist eher heterogen. Aber ich glaube, wenn man schon mit Stadt und Land argumentiert, dann kann man sagen, gibt es Abstimmungen, wo die sogenannten Agglomerationsgemeinden oder die stimmberechtigten Agglomerationsgemeinden eher mit der Stadt stimmen und dann gibt es andere Abstimmungen, wo die eher mit dem Land stimmen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Abstimmung über die Abschaffung vom Eigenmietwerk. Im letzten September hat man den Eindruck gehabt, die Agglomerationsgemeinden haben mit dem Land gestimmt und das hätte möglicherweise bei einer Städterin oder beim anderen Städter den Eindruck erweckt, wir sind vom Land überstimmt worden. Aber auch da würde ich sagen, es ist eigentlich komplizierter, weil die Eigenmietwertabstimmung ist eigentlich durch die Mobilisierung der Befürworter der Abstimmung vom Eigenmietwert entschieden worden. Das war eine Kampagne, dass man gesagt hat, wir müssen Eigenheimbesitzer, also die Liegenschaftsbesitzer, mobilisieren. Das sage ich völlig wertfrei. Und dass sie gehen abstimmen für die Abstimmung vom Eigenmietwert. Und am Schluss hat man den Eindruck gehabt, da hat das Land gegen die Stadt gestimmt oder das Land hat die Stadt überstimmt. Aber es ist eigentlich, das ist zumindest meine Meinung, ein anderes Phänomen gewesen. Darum würde ich auch da das Überstimmen von der Stadt durchs Land vielleicht noch ein bisschen relativieren.
Also es sind häufig auch die Medien, die ein bisschen vereinfachen und einfach die schnellen Schlagzeilen suchen.
Ja, ich darf dir noch nicht eine Antwort geben auf eine Frage, die du erst noch wirst stellen, oder? Und mir wird gemeinhin auch ein bisschen vorgeworfen, dass ich Fragen beantworte, die gar niemand gestellt hat. Aber ich glaube, du hast die Studie erwähnt, wo sagt, der Graben wird tiefer und vielleicht kommen wir später noch auf die Studie zurück.
Wir können das gerne gerade jetzt machen. Du hast dich ja zu dieser Studie noch nicht geäussert und ich weiss warum. Weil du noch nicht so viel davon haltest, nämlich weil du Probleme siehst beim Absender. Welche?
Die Studie ist vor etwa 3-4 Monaten an die Öffentlichkeit gekommen. Der Auftraggeber von dieser Studie war Fenaco. Auch das völlig wertfrei. Fenaco ist ich meine es wirklich ernst, ist eine grosse Agrargenossenschaft, die einen Umsatz hat pro Jahr von 7 Milliarden Franken und die ihr Geschäft im Wesentlichen macht mit den Bauern. Fenaco, das wissen Sie möglicherweise, verkauft Saatgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel, ich sage mal für eine traditionelle Landwirtschaft. Und Fenaco hat das Interesse, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Bestrebungen für eine ökologische Landwirtschaft nicht unbedingt Oberwasser bekommen. Und Fenaco hat, und darum bin ich gegenüber dieser Studie auch ein bisschen skeptisch, hat das Interesse zu sagen, die Leute auf dem Land werden von den Städtern nicht mehr richtig verstanden. Weil die Städter, das weiss man, tun in aller Regel eher für ökologische Landwirtschaftsprojekte stimmen. Das ist ein Vorbehalt, den ich habe. Ich will nicht mehr dagegen sagen, aber man muss einfach wissen, wer solche Studien auch in Auftrag gibt.
Wenn Sie mehr zu Fenaco wissen wollen, empfehle ich euch einen Artikel aus dem Archiv von Philipp Albrecht, vor gut 5 Jahren erschienen bei uns in der Republik. Neben Fenaco versucht mit Sicherheit die SVP der Stadt Landgraben zu bewirtschaften, vielleicht auch zu vertiefen. Auf die Spitze getrieben haben sie das im Sommer 2021, wo sie eine regelrechte Hasskampagne gefahren haben, kann man sagen. Der damalige Parteipräsident Marco Chiesa hat in seiner 1. August-Rede tobend die Politik von der linken Städtsäge Schmarotzerpolitik. Die Städtsäge nämlich Weltmeister darin, Geld auszugeben, das andere verdient haben. Und, Zitat, die Luxuslinken und Bevormunder Grünen in der Stadt wollen allen anderen im Land vorschreiben, wie sie denken und leben müssen. Warum schiesst die SVP rhetorisch so krass gegen die Städte?
Also es war ein Versuch, damals ihre Wählerschaft vor den Wahlen aufzustacheln und gegen die Stadt zu richten. Weil wenn man quasi gemeinsam einen Feind identifizieren kann, das motiviert leider. Interessanterweise ist es nicht so lang gegangen und dann sind sie auf dieser Ebene ein bisschen ruhiger geworden. Ich vermute, die SVP-Stadtsektionen haben interveniert. Die haben ja nicht Nullwähler haben am Schluss des Tages. Aber es ist eigentlich recht überraschend und bösartig und sehr unschweizerisch, zu probieren, die Leute zu spalten und quasi die Solidarität, die existiert in diesem Land, oder? Und zwar auf eine riesige Art, oder? Wir haben Ausgleich Stadt, Land. Es geht nicht in die Richtung, wo die SVP sagt, nämlich vom Land in die Stadt, sondern umgekehrt. Die urbanen Gebiete finanzieren über, zum Beispiel hier im Kanton Bern, über einen interkantonalen Finanzausgleich finanzieren sie die ländlichen Gebiete, oder? Die Steuerzahlenden finanzieren über Direktzahlungen die Landbevölkerung. Es gibt den Strassenfonds, der auch Strassen in die hintersten Täler finanziert. Es gibt sehr viel Ausgleich. Und das ist auch erwünscht für den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich der Stadt-Land-Graben eine Art, ein bisschen herbeigeredet ist und eine fiktive Sache in der Schweiz, weil wir eben nicht, wie zum Beispiel in Frankreich, abgehängt die Gebiete haben, wo es wirklich keine Infrastruktur gibt, keinen öffentlichen Verkehr, keine Arbeitsplätze, wirklich leere Landschaften. Das haben wir nicht. Und wir sind auch kleinräumig. Alle kennen Leute, die in der Stadt oder im Land, auf dem Land wohnen. Also es ist etwas, wo zu grossen Teilen schon von gewissen politischen Kreisen herbeigeredet und gefördert wird, die Spaltung.
Ist denn die Realität der SVP einfach einmal mehr egal? Es wäre die Gelegenheit für eine wertfreie Aussage.
Glaube ich nicht. Ich habe es so wahrgenommen, die SVP hat ja bei ihrer Wählerinnenschaft gewisse Lücken. Sie haben gemerkt, dass in der Stadt ist es für die SVP sehr, sehr schwierig, Wählende zu gewinnen. Sie haben, das ist meine Wahrnehmung, nach den Wahlen 2015, nationale Wahlen, haben sie gesagt, wir wollen in der Stadt in die Exekutiven kommen und in die Legislativen. Das ist nicht bis 19 ist ihnen das nicht gelungen. Dort sind die nächsten nationalen Wahlen gewesen. Und dann, glaube ich, ist 2021 nochmal etwas Entscheidendes gewesen. Nämlich im Sommer 2021 haben die Schweizer Stimmberechtigten einerseits über Trinkwasserinitiativen und über Pestizidinitiativen abgestimmt und über das CO2-Gesetz. Das sind letztlich alles Vorlagen gewesen, wo es um Ökologie gegangen ist und letztlich auch um Landwirtschaft. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Positionspapier von der SVP 3 Monate nach dieser Abstimmung, wo die SVP zwar gewonnen hat, aber dort hat die SVP schon gemerkt, das könnte noch heikel werden, dass das Positionspapier dort erschienen ist. Und im Übrigen die erste Fenaco-Studie zum Stadtlandgraben auch dann. Das ist, wenn es mir recht ist, im Dezember 2021 gewesen. Also, zurück zu deiner Frage. Die SVP weiss schon, was sie machen.
Wie Silo, du hast gesagt, mit den Fakten hat es nicht viel zu tun gehabt. Also, die Geldflüsse sind in der Regel so, dass von der Stadt aufs Land rausfließen, in dem innerkantonalen und auch im interkantonalen Finanzausgleich. Was ist da die Idee dahinter?
Die Idee dahinter ist, dass man nicht quasi das Auseinanderleben von reichen und armen Regionen hat in der Schweiz und dass man da einen Ausgleich schafft. Und darum haben wir den eidgenössischen Finanzausgleich, wo eben die finanzstarken Kantone mehr Geld einzahlen, als sie rausbekommen. Das ist Zug, Zürich, Basel-Stadt, Genf, in der städtisch prägten Regionen, mit der Ausnahme von Nidwalden, wo mit der aggressiven Steuerpolitik hat die Ansiedlung von Firmen gemacht und darum auch als ländlicher Kanton dort einzahlt. Und auf der Nehmerseite sind Kantone wie Jura, Wallis, Kanton Bern, und auch Innerschweizer Kantone. Und so hält man das Land eigentlich auch zusammen.
Umgekehrt gibt es auch Zentrumslasten, die ausgeglichen werden. Das ist die Idee dahinter.
Vielleicht noch, bevor ich auf das etwas, zu dem etwas sage, ich glaube schon, das ist ein grosses Erfolgsgeheimnis von der Schweiz, dass bei allen Unterschieden, bei allen möglichen und unmöglichen Gräben, die es gibt, die Vorstellung, dass man Ausgleich schaffen muss, dass das zum Erfolg von der Schweiz beiträgt. Eben der Finanzausgleich, hast du jetzt erwähnt, Priscilla. Du hast jetzt den sogenannten Kulturlastenausgleich angesprochen. Es gibt in der Stadt Bern, in der Stadt Zürich, auch in anderen Städten, gibt es kulturelle Einrichtungen, die kosten übermäßig viel Geld. Und die Idee ist, dass auch da, ich sage jetzt mal vor allem, einen finanziellen Ausgleich gibt von den Agglomerationsgemeinden oder Agglomerationskantonen, Kulturlastenausgleich. Auch da denkt man, es wäre gescheit, um die Kohäsion, um das Zusammenheben von Stadt und Land zu fördern, dass man da eben Geldzahlungen organisiert. Das passiert in den grossen Städten in den letzten Jahren. Und vielleicht ist das ein Erfolg von dem angeblichen Stadt-Landrat. Passiert das ein bisschen weniger als in der Vergangenheit?
Städtebashing macht nicht nur die SVP, sondern letztes Jahr hat das sehr auffällig auch der Bauernpräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter gemacht im Wahlkampf für den Bundesrat. Er wollte ja Nachfolger werden von der Viola Amherd und hat dann in einem Interview gesagt, er sei sich wie viele auf dem Land gewöhnt, fast 365 Tage im Jahr zu arbeiten. Schliesslich werde die Work-Life-Balance auf dem Land anders gelebt. So ginge auch er erst zum Arzt, wenn er den Kopf fast unter dem Arm trage. Was hat es mit diesen Klischees auf sich? Sind wir verwöhnte, faule Säcke?
Du schaust mehr.
Ja.
Ja, ich kann zu dem eigentlich, also ich kann zu dem eigentlich nichts sagen. Markus Ritter, für die, die ihn nicht kennen, wahrscheinlich einer der einflussreichsten Politiker und Politikerinnen in der Schweiz überhaupt. Er ist Mitte-Nationalrat aus dem St. Galler Rheintal, ist Bauernverbandspräsident und wirklich ein hervorragender Lobbyist. Leider nur in eigener Sache. Und ja, ich glaube, das gehört auch zu dem, zum Aufbau von dem Findbild, Städter schaffen nichts. Ja, man kann wie nichts dazu sagen. Außer vielleicht du, Priscilla, du hast dich noch ein bisschen mehr mit Markus Ritter beschäftigt.
Ja, oder mit der Landwirtschaftspolitik vielleicht. Also der Markus Ritter ist natürlich als Präsident des Bauernverbandes, der eine sehr reaktionäre Landwirtschaftspolitik verfolgt, mehr noch als in den letzten Jahren, hat er ein starkes Interesse, Stimmung gegen die Städter anzuheizen. Weil was der Bauernverband jetzt macht, ist, sie bekämpfen jegliche Fortschritte im Bereich Ökologie in der Landwirtschaftspolitik. Und nicht nur das, sie brechen Versprechungen, die sie gemacht haben. Vor den Abstimmungen über die Trinkwasser- und Pestizidinitiativen haben sie gesagt, sie werden dieses und jenes machen. Machen sie jetzt nicht. Und sie entscheiden auch, was gefällt wurde vom Parlament mit einer Mehrheit überwiesen, eben, dass man gewisse Flächen für Biodiversität muss ausscheiden auf den Äcker, haben sie rückgängig gemacht. Also sie verfolgen eine knallharte, kurzfristige Interessenpolitik und darum ist es natürlich sinnvoll für ihn, die Städte schlecht zu machen.
So ein Clash zwischen Stadt und Land kommt es nicht nur in der Landwirtschaftspolitik, sondern häufig auch in der Verkehrspolitik. Ein weiteres Beispiel, und zwar auf nationaler wie kantonaler Ebene. Am letzten Abstimmungssonntag, Ende November, zum Beispiel in Zürich, wo es um Tempo 30 gegangen ist, etwas, was wahrscheinlich im ganzen Land kommen wird. Was war denn genau der Konflikt, Lukas?
Es hat im Kanton Zürich eine sogenannte Mobilitätsinitiative gegeben. Und aufgrund von dem hat man ein Gesetz gemacht. Und zwar, dass der Kanton, die Städte und Gemeinden, die Tempo-30-Zonen einrichten, kann übersteuern. Und der Kanton kann sagen, da ist eine sogenannte Durchgangsstrasse, dort darf man nicht Tempo-30 machen. Und unter dem Strich ist dann die Abstimmung faktisch über Tempo-30 in der Gemeinde ja oder nein gewesen. Und dort hat man im Kanton Zürich tatsächlich einen Stadtlandgraben gesehen. Also die grossen Städte Winterthur und Zürich, die haben tatsächlich gegen die Vorlage gestimmt. Die haben gesagt, wir wollen die Tempo-30-Zone möglichst flächendeckend. Die Stadt Zürich strebt eigentlich flächendeckend Tempo-30 an. Und auf dem Land haben die Gemeinden, nicht Gemeinden, das ist falsch, haben die Stimmberechtigten gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen können an bestimmten Orten Tempo 50 fahren.
Und das könnte die Schule machen, auch in anderen Städten und Kantonen, oder? Das ist zu befürchten.
Ja, das ist eine Kampagne vom TCS, auch das, wertfrei. Eine Kampagne vom TCS, die sagt, wir wollen Tempo 50, wir wollen mehr Tempo 50 in den Gemeinden. TCS hat über seinen Nationalrat Schilliger auch einen Vorstoss auf nationaler Ebene gemacht. Es gibt die, die sich mit Tempo 30 beschäftigen, wissen das. Es gibt eine Vorlage jetzt vom Bundesrat Rösti, die heisst, auch national braucht es eine Verordnung, dass Gemeinden nicht einfach Tempo 30 machen können.
Warum spaltet die Verkehrspolitik wie kaum etwas anderes?
Also ehrlich gesagt, ich finde, das ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Oder? Da hat man den Stadtlandgraben her und nachher tut man quasi die Landbevölkerung inklusive Teil von der Aglo aufstacheln gegen die Städter. Und das hier hat wirklich potenziell tödliche Wirkungen, die entscheiden, oder? Wenn man die Städte, die haben Verkehrsberuhigungen gemacht in den letzten 20 Jahren mit grossem Erfolg für die Todesstatistik im Verkehr, Verkehrsunfälle massiv zurückgegangen. Hier in Stadt Bern sind früher immer im zweistelligen Bereich Leute umgekommen im Stadtverkehr. Heute sind Tote in der Stadt Bern vom Verkehr eine Seltenheit, 1 oder 0 in den letzten Jahren. Auch fast keine Kinder. Das ist, früher ist schon regelmässig Kinder auf dem Schulweg umgekommen. Im Straßenverkehr kommt nicht mehr vor, oder? Es ist eine Sicherheitsfrage, es ist eine Lärmfrage, es ist eine Frage von Lebensqualität und die Städter befürworten das, weil es ein grosser Erfolg war, oder? Und jetzt kommt man mit diesen Vorlagen, SVP, FDP unterstützen das und sagen, wir zwingen euch jetzt wieder Tempo 50 einzuführen auf gewissen Strecken, um schneller können ins Zentrum zu kommen, was übrigens nicht mal erreicht wird, weil der Verkehrsfluss ist schneller mit Tempo 30. Das zeigen auch verschiedene Studien. Sie kommen nicht schneller ins Zentrum, aber sie nehmen für das potenzielle Ziel nehmen sie tote Städter in Kauf. Oder? Und was noch dazu kommt, ist, sie verstoßen gegen ihre eigenen Prinzipien, nämlich von der Gemeindeautonomie, wo sie sonst alle Böden verteidigen. Aber offenbar gilt das nur für sie und nicht für Leute, die in der Stadt wohnen. Und dass jetzt der Albert Rösti, der Bundesrat, da mitmacht und das landesweit einführen will, via Verordnung, das heisst, es wird keine Debatte geben im Parlament, es ist kein Referendum möglich, das zeigt auch, dass er einfach nicht im gesamten Landesinteresse denkt, sondern dass er bei dieser Debatte sehr klar auf der einen Seite ist und an diesem Graben eigentlich weiter schafft und den grösser macht.
Dass er sehr gerne über Verordnungen regiert, das wissen wir schon aus den SRG-Debatten, oder? Wo er ja die Gebühren auf 300 Franken gesenkt hat, ohne dass irgendjemand da hat mitreden konnte. Also weder die Stimmbevölkerung noch das Parlament. Noch kurz aber zum Ständemeer, wo ja eben auch immer wieder für Diskussionen Anlass gibt. Historisch hätte das ja eigentlich den Zusammenhalt fördern, oder? Also man ist nach dem Sonderbundskrieg zum Schluss gekommen, dass die katholischen Kantone sollen die Mitsprache haben. Und dass die Mitsprache soll garantiert werden, also Minderheitenschutz. Heutzutage aber führt das immer wieder zu Differenzen. Warum ist es heute so umstritten?
Es ist umstritten, weil das Ständemeer jetzt, man probiert das Ständemeer quasi einzusetzen als Sperrminorität gegen Vorlagen wie jetzt eben die bilateralen 3 mit der EU, oder? Weil man weiss, dass genau das auch eins von den Themen ist, wo Stadt-Landbevölkerung also spaltet, Öffnung ist man eher in der Stadt bereit, das zu unterstützen, als auf dem Land. Und wenn jetzt man für solche Vorlagen ein Ständemehr verlangt, dann braucht es rund 56% der Bevölkerung, die ja stimmt, dass das durchkommt. Oder? Weil Uri, Schweiz, Unterwalden, all diese Kantone, da geht man davon aus, die werden das ablehnen. Und das macht es natürlich auch einfacher, so eine Abstimmung zu beeinflussen, weil man kann sich auf so wenige konservative Kantone, die werden den Ausschlag geben, fokussieren mit der Kampagne. Oder? Und das sind sehr finanzkräftige Interessen, Kompass Europa etc., die bereit sind, das zu machen. Und das führt einfach auch dazu, dass wir ein System haben, das in dem Sinn nicht ganz demokratisch ist, weil jemand, der im Kanton Appenzell Innerrhoden wohnt, hat eine Stimme, die 40 Mal mehr zählt als jemand, der im Kanton Zürich wohnt und 30 Mal mehr als jemand, der im Kanton Bern oder Watt wohnt. Und das ist eigentlich unfair. Und der Grund, warum man das hatte, nämlich um die katholischen Kantone zu schützen nach dem Sonderbundskrieg, der Grund, den gibt es heutzutage nicht mehr. Es gibt andere Minderheiten, die heute man müsste schützen und nicht die kleinen ländlichen Kantone. In der Deutschschweiz kommt noch dazu, es ist auch Diskriminierung gegenüber der Westschweiz.
Haltest du vom Ständen mehr, Lukas?
Ja, grundsätzlich nicht viel anders als Priscilla. Aber gleich, ich werde noch mal eine Lanze brechen für die Ursprünge vom Ständemeer. Ich habe also vorher schon gesagt, ich glaube, ein Grund, dass die Schweiz so halbwegs vernünftig durch die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gekommen ist, ist das Prinzip vom Ausgleich. Und der Gedanke vom Ständemeer 1848 mit der Gründung von der modernen Schweiz ist eben der Gedanke vom Ausgleich gewesen, dass man sagt, es braucht einen Schutzmechanismus für die kleineren katholische Kantone, dass die nicht einfach von der Mehrheit von der Schweiz bestimmt werden. Und ich glaube, der Grundgedanke, der ist schon richtig. Ich würde mit der Priscilla völlig einig gehen, dass es heute andere Minderheiten, viel wichtigere Minderheiten gibt in der Schweiz, wo man muss mit irgendeinem Ausgleichsmechanismus schützen. Stichwort Ausländerinnen, Wahl- und Stimmrecht zum Beispiel. Und wieso ist das heute eigentlich nicht mehr zeitgemäss? Ich glaube, man sieht es am einfachsten bei Abstimmungen. Konzernverantwortungsinitiative, 2020 ist das, glaube ich, ist ja angenommen worden von der Mehrzahl der Stimmenden, aber ist gescheitert wegen dem sogenannten Ständemehr. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dort haben die Gegner von der Konzernverantwortungsinitiative die Bürgerlichen gezielt die sogenannten Swing States anvisiert, nämlich die Kantone, wo man mit relativ wenig Aufwand zu einem Nein kehren kann. Und genau darum hat es nachher das Ständemehr gegeben. Und was ich mit dem will sagen, ich glaube, bei Sachabstimmungen wird das Ständemehr von Gegnern von der Vorlage mehr und mehr missbraucht, um eine inhaltliche Diskussion zu unterlaufen durch das Ständemehr. Wir werden 2027 oder 2028 über die sogenannten bilateralen Verträge 3 mit der EU abstimmen. Und das ist bereits jetzt völlig absehbar, dass dort das Volksmeer mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht entscheidend wird sein, sondern das Ständemeer. Es geht gar nicht um die Sache, sondern die Gegner der bilateralen 3 mobilisieren kleine Kantone für ein Nein gegen eine Vorlage. Und damit wird der Mehrheitsentscheid vom Volk unterlaufen. Ich glaube, das ist eines der grossen Probleme des Ständemeer heute.
Da muss man vielleicht noch beifügen, dass es noch nicht beschlossen ist, dass es Ständemehr wird brauchen bei dieser Abstimmung. Das wird noch debattiert. Die Verfassung tut es nicht vorschreiben, aber der Bundesrat der tut es auch nicht empfehlen. Aber es ist gut möglich, dass das Parlament das beschließt.
Gibt es eine Möglichkeit, das Ständemehr abzuschaffen? Oder können wir das vergessen wegen dem Ständemehr?
Ja, jetzt hast du den Witz schon vorweg genommen. Ich hätte gerne den Witz selber gesagt. Ständemehr verhindert die Abschaffung vom Ständemehr. Ja. Also, wie man das Ständemehr abschaffen will in der Schweiz, ist mir ein komplettes Rätsel. Ich weiss es schlicht nicht. Geht, glaube ich, nicht.
Gut, wir kommen zu ersten Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, Laura, du wirst die einbringen, oder?
Ja, genau. Hallo, Frau Hine. Zum Ständemehr haben wir da tatsächlich eine Frage gehabt. Und zwar, macht es Sinn, wenn die Städte Zürich, Bern und Lausanne eigene Kantone werden, um im Ständerat die Kräfteverhältnisse zu verändern?
Ja, das ist ja tatsächlich immer mal wieder eine Diskussion. Also in Bern haben wir die das erste Mal, glaube ich, gehabt, vor etwa 30 Jahren, wo die damalige städtische Finanzdirektorin Therese Frösch vom Grünen Bündnis das gefordert hat und auch Berechnungen anstellen lassen hat. Vor 13 Jahren dann der Stoppi Alex Cheppet nochmal. In Zürich werden tatsächlich gerade jetzt im Moment Unterschriften gesammelt für eine Online-Petition, die das verlangt, dass Zürich sich abspaltet, allenfalls zusammen mit Winterthur vom Kanton. Ja, würde das Sinn machen? Realistisch ist es kaum, aber würde es Sinn machen?
Also eben, realistisch ist es wirklich nicht. Vielleicht noch orange Klammern. Wir haben bei der Republik zum 175-Jahr-Jubiläum der Bundesverfassung haben wir uns angemasst, die perfekte Demokratie aufzuzeigen und haben das verbunden mit einer Abstimmung in der Republik. Und dort war ja ein Vorschlag gewesen, dass man neue Regionen schafft. Das ist ein Vorschlag, der immer wieder kommt. Ich glaube, also deutlich über 90% haben dann nachher in dieser Abstimmung, die wir bei uns können machen, gesagt, ja, da wären sie dafür. Das war leider nur eine Republik-Abstimmung gewesen. Es ist schlicht nicht realistisch und letztlich, glaube ich, für die Kohäsion, für den Zusammenhalt vom ganzen Land, weiss ich auch nicht, wie zielführend das ist.
Du, Priscilla?
Also ich finde es ehrlich gesagt auch eine schlechte Idee, wo wir jetzt nicht so, die Schweiz ist ja schon klein und ist schon aufteilt in all die Kantone, oder? Und jetzt noch weiter aufteilen und uns noch mehr so fein zu isolieren, das kann es ja nicht sein. Also viel besser wäre es einfach, die kleineren Innerschweizer Kantone zusammenzuschliessen zum Beispiel. Die hätten dann noch eine Standesstimme. Das würde das Problem relativ schnell lösen.
Wir haben bei dem Artikel, den Lukas angesprochen hat, zum Verfassungsjubiläum ja tatsächlich auch vorgeschlagen, aus 26 9 Kantonen zu machen, wobei du aus Wallis hast gerettet.
Genau, das Wallis wird das Wallis bleiben, aber die Innerschweizer Kantone plus Luzern, die könnte man wieder, Napoleon das auch schon gemacht hat, zum Kanton Waldstätten zusammenschliessen und dann wäre das einfach eine Einheit.
Wir haben eine Frage vom Elmar plus Konka und er sagt, der vermeintliche Stadt-Land-Graben ist nur ein Ausdruck von einer anderen Formulierung. Und zwar vom Problem, dass die immer grösser werdende Schere zwischen Arm und Reich, dass es eigentlich das bezeichnet. Würdet ihr das auch so einordnen?
Lukas?
Ja, merci vielmals für die Frage. Ich finde das super spannend. Also ich halte eh nicht so viel davon, dass man die Schweiz und die politische Landschaft von der Schweiz mit Gräben beschreibt. Aber wenn man denn das unbedingt will, gibt es neben dem Stadt-Land-Graben noch viel mehr Graben. Es gibt zunehmende Geschlechtergraben, es gibt meinetwegen Generationengraben, es gibt Röstigraben. Ich meine jetzt nicht den Graben um den Bundesrat Rösti herum, sondern zwischen der Westschweiz und der Deutschschweiz. Und was ich schon glaube, das zunehmendes Problem ist ein verteilpolitischer Graben in der Schweiz. Ich sage es jetzt mal salopp, ein Kaufkraftgraben. Oder ein Graben zwischen Arm und Reich. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ. Aber wenn man sieht, die Vermögensschere in der Schweiz geht auf. Geht wirklich entscheidend auf. Und ich glaube, bei politischen Abstimmungen sieht man das auch mehr und mehr. Wir haben die 13. AHV-Rente gesehen, die angenommen worden ist. Dort im Übrigen überhaupt kein Stadtlandgraben. Dort hat man einen Kanton Glarus gehabt, zum Beispiel, wo die 13. AV-Rente mit einem höheren Ja-Stimmenanteil angenommen hat als der Kanton Zürich. Also weit und breit kein Stadtlandgraben, sondern wenn schon ein verteilpolitischer Graben. Wir wollen mehr Geld über die AV für die Pensionierten. Aber ein anderes Beispiel ist eine Abstimmung im letzten Frühling im Kanton Zürich. Dort hat der Kanton die Bürger Regierung vom Kanton wollen die Unternehmenssteuer runtertun. Und was ist passiert? Die Vorlage ist runtergefallen und zwar unter anderem auch mit sehr hohen Nein-Stimmenanteilen auf dem Land. Turbetal, das liegt, weiss Gott, auf dem Land, hat zum Beispiel die Senkung der Unternehmenssteuer deutlicher abgelehnt als der Stadtzürcher Kreis 11. Auch da weit und breit kein Stadt-Land-Graben, sondern wenn schon ein Graben, ich sage dem verteilpolitischen Graben, dass man nicht will, dass die Unternehmen weniger Steuern können zahlen können und man dann muss rechnen muss, dass die natürlichen Personen, sie und ich, mehr Steuern zahlen wollen. Ich würde die Beobachtung, die in dieser Frage mitschwingt, absolut teilen.
Also ein entscheidender Graben, aber nicht deckungsgleich mit dem Stadt-Land-Graben, sondern häufig anders verlaufend. Die Urbanisierung nimmt in der Schweiz seit Jahrzehnten zu. Noch in den 90er Jahren waren die Städte in der Krise, zu viel Verkehr, schlechte Luft, offene Drogenszenen in vielen Städten. Man hat damals also davon geredet, dass nur alte Ausländer, Asylbewerber, arme, arbeitslose und Auszubildende in der Stadt wohnen. Das hat sich ins Gegenteil verkehrt. Man muss sich heutzutage fast schon leisten können, in der Stadt zu wohnen. Die Mieten sind stark aufgegangen. Viele Leute wollen heute in der Stadt wohnen. Was bedeutet das für die Stadt Landgraben?
Ja, also ich glaube, was man kann sagen ist, dass die Städte in den letzten 10, 20, in der Stadt Zürich in den letzten 30 Jahren offenbar eine Politik gemacht haben, die zu einem attraktiven Wohnort und Arbeitsort geführt hat. Also in der Stadt Zürich, in der Stadt Bern kenne ich es leider ein bisschen weniger gut, aber in der Stadt Zürich gibt es seit etwa 30 Jahren eine linksgrüne Regierung und genau die drei A's, die man noch in den 80er Jahren und in den Anfangs 90er Jahren in der Stadt zugeschrieben hat, also das sind vor allem Attribute wie soziale Probleme, hohe Arbeitslosigkeitsquote, schlechtes BIP und so weiter, das ist heute nicht mehr so. Ich persönlich glaube, die Städte haben verschiedene Sachen gut gemacht, aber sie haben natürlich auch eine gute Standortpolitik gemacht. Gute Anführungs- und Schlusszeichen. Die grossen Firmen, die in den grossen Städten sind, die haben unter anderem auch von Steuerdeals profitiert. Wir von der Republik probieren sie gefühlt etwa 10 Jahre herauszufinden, wie viel Steuern Google in der Stadt Zürich zahlt. Wir haben es bis jetzt nicht herausgefunden. Wir vermuten, sie zahlen sehr, sehr, sehr wenig Steuern. Aber Google ist natürlich ein attraktiver Arbeitgeber für viele Leute. Google hat dazu geführt, dass Zürich gewachsen ist. Es hat Zuwanderung gegeben. Die ZuwandererInnen, das sind meistens Leute aus dem Ausland, haben dazu geführt, dass das Steuersubstrat von der Stadt Zürich hoch ist. Und die Stadt Zürich hat, glaube ich, kann man schon sagen, in den letzten 30 Jahren Infrastruktur können ausbauen, wie das eine Landgemeinde nicht hätte können machen.
Was macht das mit der Bevölkerung in einer Stadt? Wird die immer homogener?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, sie wird immer homogener. Und ich glaube, dass in der Stadt vor allem linksgrüne Regierungen, dass dort linksgrüne Regierungen gibt und auch Parlament zunehmend nach links rücken, das ist ein Ausdruck von dieser homogenen Bevölkerung. In der Stadt Zürich wählen wir im nächsten Februar. Und dort stellt sich eigentlich nur noch die Frage, in der Exekutive gibt es 6 oder 7 linksgrüne Mitglieder in der Exekutive. Also 7 von 9 sind linksgrün. Das ist meiner Meinung nach schon Ausdruck von einem sehr homogenen Elektorat in der Stadt Zürich.
Also wie du mischst, erlebst du die Stadt Bern, Priscilla?
Also die Stadt Bern ist sehr homogen links, gilt als linkste Stadt der Schweiz. Das ist es so. Das ist auch Folge halt von einer gewissen Sortierung der Leute. Sie suchen eher ein Milieu, das zeigen auch Untersuchungen. Das ist so, dass vielleicht mehr konservativ orientierte Leute eher aus der Stadt rausziehen und linkere eher in die Stadt rein, wo sie sich dort heimischer fühlen, durch das Umfeld. Das ist eine Entwicklung, die man eigentlich in vielen Orten der Welt sieht. Das führt natürlich zu einer gewissen Segregation in der Gesellschaft, die nicht unbedingt wünschenswert ist. Und dass die Städte erfolgreicher sind worden, auch wirtschaftlich in den letzten Jahren, hat natürlich auch zur Folge, dass vielleicht das Umland oder eine ländlichere Bevölkerung das eher ein bisschen missgünstig beäugt. Das zeigt übrigens auch die Studie, die du, Lukas, nicht so gut findest. Ich finde sie gut. Das zeigt, dass die Landbevölkerung findet, die Städte sind übermächtig, wirtschaftlich gesehen und auch von der Medienmacht her. Und das ist eigentlich so. Sie gleichen das dann einfach in der Politik aus, in den Abstimmungen und in den Wahlen.
Eine Begleiterscheinung von dem Stadt-Landgraben und den Problemen, die die Städte auch haben, bezüglich Homogenität, ist auch ein Bildungsgraben, der tiefer wird. Also in der Stadt, das hat unser Autor Philipp Wampfler vor ein paar Tagen in der Republik geschrieben, in der Stadt wollen etwa 40% der Jugendlichen gerne ins Gymi. Auf dem Land sind es weniger als 20%, die das überhaupt anstreben. Generell ist das Bildungsniveau in der Stadt höher, also es hat mehr Akademiker, was mit dem kulturellen Angebot könnte zu tun haben oder eben auch mit den Mieten, ist auch das auf Dauer gefährlich.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt mit der Bildung, dass es mehr Akademiker in der Stadt hat, ist eigentlich logisch. Es gibt auch gewisse vom Milieu her, oder auf dem Land heisst es häufig auch die Studierten, oder? Die kann man nicht richtig brauchen, die haben nichts rechts gelernt, oder? Das ist auch quasi eine Identität, die gepflegt wird. Und in der Stadt meint man, man muss unbedingt studiert haben, sonst ist man ungebildet und dann ist man auch nicht gerade auf der Höhe. Und aber ich habe den Eindruck, die ganze Hierarchie zwischen Gebildeten, Ungebildeten, wenn man will, oder Berufslehre, Akademiker, die wird durch die Entwicklung, die wir jetzt haben, mit KI, wird die recht durcheinander gewirbelt. Die akademischen Berufe werden entwertet. Wir sehen auch jetzt eine höhere Arbeitslosigkeit bei Akademikern. Und es kann gut sein, dass gerade gewisse handwerkliche Berufe, da dagegen viel mehr gefeit sind und durch das auch an sozialem Status werden gewinnen in den nächsten Jahren.
Ich glaube, das kann man schon sagen, es gibt zwischen Zentren und Peripherie Gemeinden, zum Beispiel bei der Gymiquote gibt es einfach Unterschiede. Das kann man bedauern, wenn man das Gefühl hat, Gymi-Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Ich teile da in der Priscilla eure Einschätzung. Heutzutage ist es viel komplexer. Erstens, glaube ich, gibt es gewisse Gelehrte, also solche, die eine Lehre machen und dann eine Lehrabschlussprüfung machen, haben unter Umständen auf dem ersten Arbeitsmarkt viel grössere Chancen als solche mit einem Gymi und einem Universitätsabschluss. KI wird die ganze Sache noch ein bisschen durcheinander bringen. Ich glaube, das reguliert sich selber.
Wir kommen jetzt zum konstruktiven Teil. Wir haben ja jetzt den Graben betont, aber wir haben ja auch in der Einladung geschrieben, wir werden darüber reden, was die Schweiz trotz allem zusammenhebt. Ich schlage vor, dass wir das ein bisschen anders machen, also dass ich euch nicht einfach Fragen stelle, sondern euch mit ein paar Thesen konfrontiere. Ist das okay für euch zwei?
Ja.
Erste These. Es gibt ganz verschiedene Gräben und die Konfliktlinien verlaufen zum Glück nicht deckungsgleich. Du hast es vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen, Lukas, vorweggenommen, eben Generationengräben, die Arm-Reich-Schere. Problematisch wird es erst, wenn mehrere Gräben deckungsgleich verlaufen würden.
Das stimmt. Das stimmt auch historisch, oder? Das hat die Schweiz auch in gewissem Sinn zusammen gehabt, dass man eben katholisch-protestantisch, wo ein grosser Graben war früher, das hat sich eben nachher bei den Kantonen wiederum verteilt, mit Roma und nachher hat sich dann nicht überschnitten mit der Sprachgrenze zum Beispiel, Französisch-Deutsch, und das hat sich in dem Sinn ein bisschen ausgeglichen und es ist immer noch so, also ich würde auch sagen, der Geschlechtergraben, den es auch gibt, der eint vielleicht auch Frauen in der Stadt mit Frauen auf dem Land. Es gibt gemeinsame Interessen wie eine gute Bildung für alle. Das haben Leute auf dem Land wie Leute in der Stadt. Und man findet sich in vielen Fragen. Service public, das ist auch ein gemeinsames Interesse. Man will in der Stadt und auf dem Land Service public haben. Und dort hilft man einander auch.
Zweite These, ein Zitat aus einem NZZ-Artikel vom letzten Oktober. Die Schweiz wird durch den Fakt zusammengehalten, dass die Deutschschweizer keine Deutsche sein wollen, die Welschen keine Franzosen und die Tessiner keine Italiener. Wichtig ist also einzig die gemeinsame Abgrenzung vom Ausland.
Ja, ich habe das tatsächlich auch gelesen in der NZZ. Mittlerweile liest man in der NZZ ja viel Unsinn. Aber das ist jetzt einer der grösseren Unsinn, den ich in der NZZ gelesen habe. Das scheint mir wirklich, ja, nicht mehr Sinn. Ich glaube, wenn man in der Schweiz wirklich über Identitätsfragen ernsthaft diskutieren will, dann soll man nicht über Identitätsfindung durch Abgrenzung von irgendetwas reden. Sondern wenn man ernsthaft über die Identität von der Schweiz reden will und muss reden, dann soll man sagen, was hat eigentlich die Schweiz als gemeinsamen Nenner? Und ich weiss Gott nicht der grösste Historiker-Fan, aber gleich, es lohnt sich ein bisschen zurückzuschauen, wie ist das überhaupt entstanden? Und ich glaube, die Schweiz ist entstanden, weil man einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. Zu was können wir uns bekennen? Und selbstverständlich sind am Anfang die Grundrechte gewesen, die Menschenrechte. Und dann hat man ein Konstrukt erfunden, wie als man die verschiedenen Interessen kann halbwegs vernünftig organisieren und halbwegs vernünftig kann Ausgleich finden zwischen verschiedenen partikularen Interessen. Und ich glaube, so ist die Schweiz entstanden und so sind Es geht nicht nur um die Schweiz. So sind andere erfolgreiche und zukunftsträchtige staatliche Gebilde entstanden. Wir haben probiert, Ausgleich zu schaffen und sich zu einem gemeinsamen Nenner zu bekennen. Dazu hat in der Schweiz sicher das föderalistische System gehört, das Subsidiaritätsprinzip, dass man Sachen eher unten und der erstnötigste nach oben entscheidet. Selbstverständlich gehört zu dem, gehören alle Instrumente der direkten Demokratie. Und ich finde, das finde ich durchaus eine richtige und eine wichtige Frage. Was macht unsere Gesellschaft zu dem, was sie heute ist? Dann glaube ich, sollte man eher über die konstruktiven Elemente unserer Gesellschaft diskutieren und nicht, was uns von allen anderen abgrenzt.
Ich sehe das ein bisschen anders. Also es ist schon so, dass die Schweiz aus verschiedenen Kulturräumen sich zusammensetzt, die letztlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Es gibt wenige Deutschschweizer, die Freunde haben in der Westschweiz oder im Tessin und vice versa. Oder man lebt da ein bisschen nebeneinander her und gleichzeitig grenzt. Orientiert man sich am Kulturraum jetzt eben mit den Büchern, die man liest, mit den Filmen, die man schaut, man setzt sich mit dem quasi grösseren Sprachraum auseinander, wo man sich drin befindet, und grenzt sich ab. Es ist bekannt, dass die Romos nicht so viel halten von den Franzosen, die Deutschschweizer sich immer abgrenzen von den Deutschen und sich auch ein bisschen minderwertig fühlen. Und das Gleiche ist, was die Italiener angeht, bei den Tessinern der Fall. Und man hat auch früher, um das probiert zusammenzuhalten, hat man die Neutralität im Ersten Weltkrieg pflegt, eigentlich um die Schweiz zusammenzuhalten. Und man hat Angst gehabt, dass sich die verschiedenen Kulturräume in der Schweiz mit unterschiedlichen Kriegsparteien identifizieren und dass das die Schweiz auseinanderreisst. Das ist eigentlich ein Grund auf die Neutralität. Und das zeigt auch, dass das ein Spaltungspotenzial hat, wo man damit umgehen muss und immer wieder muss.
Dritte These, es ist der wirtschaftliche Erfolg, den die Schweiz zusammenhält. Wenn, Lukas hat es gesagt, die Vermögensschere aufgeht, partizipieren doch immer noch die meisten Leute in der einen oder anderen Art am Wohlstand, und das verhindert ernsthafte Sezessionsgelüste.
Gut, ich weiss nicht, wer von Ihnen Sezessionsgelüste hat.
Der Ueli Maurer, der Toni Brunner.
Genau, ja, aber dort geht es ja nicht um gewissermaßen den Wohlstand. Ich meine, Sie wissen es, das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz steigt nominell, aber es steigt nicht im Verhältnis zu den Personen. Das ist schon mal die erste Einschränkung, die ich würde machen. Aber noch viel grössere Einschränkung würde ich machen. Wer profitiert eigentlich von einem Wirtschaftswachstum? Trickle down, oder? Das haben wir alle gelernt in der Schule. Irgendwie sickert dann da das Geld und das Vermögen, wo die Volkswirtschaft macht. Sickert oben in mein Portemonnaie. Leider in meins nicht so verrückt.
Könnte am Republik Einheitslohn liegen, oder?
Das kommt noch dazu, aber ernsthaft habe ich schon Vorbehalt gegenüber der These, dass der wirtschaftliche Erfolg der Schweiz den Zusammenhalt von unserem Land fördert. Ich glaube, im Gegenteil, das wird zunehmend ein Problem. Es gibt Parteien in der Schweiz, die mit Kaufkraft in Abstimmungen und in die Wahlen gehen. Ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem in der Schweiz.
Das sehe ich auch ein bisschen anders. Ich sehe so, dass in der Schweiz wirklich Gräben auch mit Geld zugeschüttet werden. Das haben wir ja mit dem Finanzausgleich, oder? So einen Finanzausgleich, in diesem Umfang hat man nicht in allen Ländern. Und ich habe das auch gerade, angeschaut, vor diesem Gespräch. Jetzt eben mit den Sezessionsgelüsten von Ueli Maurer und Konsorten. Die wollen ja, oder beziehungsweise die halluzinieren, dass sich der Sonderbundskanton könnte abspalten, falls die Schweiz ja sagt zu den bilateralen Verträgen. Und ich habe mal geschaut, was das finanziell für die Kantone würde bedeuten. Und das wäre ein Verlustgeschäft. Es hat ein paar Geberkantone darunter, aber es hat mehr Nehmerkantone und sie würden unter dem Strich 800 Millionen Franken verlieren. Ich glaube nicht, dass es ein guter Deal ist. Und es zeigt auch, dass das einen gewissen Zusammenhalt auch garantiert.
Die vierte und letzte These, die Kleinräumlichkeit der Schweiz lässt eine tiefe Spaltung gar nicht zu. Ländler kommen am Samstag in die Städte posten. Wir gehen am Wochenende aufs Land Velofahren, wandern, langläufeln. Wir können gar nicht ohne einander.
Ja, das würde ich sagen. Oder ich hoffe, dass wir nicht ohne einander können. Dass ein Austausch geht zwischen Stadt und Land. Und ich komme da nochmal zurück zu dem, wo ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, der Stadt-Landgraben ist weniger tief, als dass gewisse Medien und gewisse Parteien uns einreden wollen. Ich glaube, es tut gut, wenn man am Wochenende aufs Land geht, Velofahren und mit den Leuten redet. Man kann Grüezi sagen, glaube ich, oder? Und dann redet man mit den Leuten. Und das ist der Austausch, ja.
Ja, das hilft sicher, die Kleinräumigkeit der Schweiz. Dass man weiss, wie man an anderen Orten lebt und dass man sich dort auch aufhaltet. Und ein Austausch, wenn der stattfindet, hilft das sicher auch.
Auch haben wir noch Fragen aus dem Publikum?
Ja, einige tatsächlich. Ist es tatsächlich so einfach, dass die Landbevölkerung mit ihrer Interessengruppe die Bad Guys sind und die Städter die Good Guys? Oder ist das Bild noch komplexer?
Es geht nicht um Bad Guys oder Good Guys. Es geht einfach darum, dass man in gewissen Themen, aber nicht in allen, unterschiedliche Interessen hat. Und es geht darum, quasi, wer dort überwiegt und ob immer die gleiche Seite der anderen quasi ihren Willen aufzwingt oder nicht. Das ist echt die Frage. Und jetzt in dieser Verkehrsfrage finde ich, ja, ist es schon ein bisschen einseitig verteilt, was jetzt fair ist und was nicht fair ist.
Vielleicht noch zu dieser Tempo-30-Geschichte, oder? Dort habe ich das Beispiel erwähnt, dass die Landbevölkerung die Städte überstummen haben, im Kanton Zürich zumindest. Dort ist es aber auch komplizierter wegen Bad und Gut. Es gibt sehr viele Gemeinden in der Schweiz auf dem Land, die selber Tempo-30-Zonen wollen. Es ist eben nicht einfach so, dass die Leute auf dem Land Tempo 50 wollen und die Leute in der Stadt Tempo 30. Es ist viel komplexer. Es gibt, wie gesagt, sehr vielseitige Gemeinden, die sagen, aus verschiedensten Gründen, wir wollen Tempo 30. Also von einer Bad- und Good Guys-Trennung kann meines Erachtens...
Also sie wollen Tempo 30 bei sich und 50 bei uns, oder? Das ist nicht ganz richtig. Das ist also, wir sagen ihnen nicht, was sie für Tempo in ihren Dörfern und Gemeinden müssen haben. Das ist wirklich ein Unterschied.
Nutzen dann die linken Parteien der Stadt Landgraben auch, um ihre Agenda voranzutreiben? Und falls ja, wie?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich noch interessant. Ich habe nicht so den Eindruck, dass sie mehr zu verlieren haben, wenn sie das machen. Weil sie wissen, dass die Stadtbevölkerung, also die wirklich rein städtische Bevölkerung, so in den Zentren der Stadt, dass das eine kleine Minderheit ist, eigentlich gleich klein wie die Landbevölkerung, aber man weiss auch, dass die Landbevölkerung offenbar mehr Sympathie genießt. Darum wäre das eigentlich politische, also das wäre eine Faustrategie, probieren irgendwie die Städter als besser darzustellen oder irgendwie die Landbevölkerung schlecht zu machen. Ich weiss nicht, nehmt ihr das wahr?
Ich würde sagen, sie macht es rhetorisch sicher deutlich weniger, die Linke, aber sie sieht natürlich die Städte schon auch als Versuchslabor für ihre Ideen, die sie in der Stadt durchsetzen kann. Mindestlohn, höhere Löhne für städtische Angestellte, mehr Ferien und so Sachen, wo die linken Parteien dann schon hoffen, dass sie dann über die Städte ausstrahlen, wenn sie sich bewährt haben und auch das Umland erfassen.
Also ich glaube, linke Parteien, SP und Grüne machen das überhaupt nicht. Im Gegenteil, also vor allem die SP sagt ja, wir haben ein Kaufkraftproblem in der Schweiz. Das machen sie in der Stadt und auf dem Land. Und im Übrigen, glaube ich, macht das die SP relativ erfolgreich. Es hat vor 2-3 Wochen im Bund und im Tagi und in all diesen Tamedia-Zeitungen eine Umfrage unter der Bevölkerung. Was ist das grösste Problem von euch? Dort ist selbstverständlich nicht der Stadt Landgraben gekommen, sondern dort ist die sinkende Kaufkraft von mir selber. Das ist das grösste Problem. Auch hier kann man sagen, man muss noch genau anschauen, wie die Studie, wie die Umfrage genau durchgeführt worden ist und so weiter. Für mich ist das schon überraschend gewesen. Zurück zu dieser Frage. Nein, ich glaube nicht. Die linken Parteien machen mit anderen Themen Parteipolitik.
Eine Frage von der Johanna Schlegel. Kann der Stadtgraben, wo eben die bürgerliche und die konservative Bauernlobby hochstilisiert und eben wiederholt immer und immer wieder, irgendwie ein bisschen ein Zeichen von Neid und Hilflosigkeit sein gegenüber von der weiteren Entwicklung?
Also glaube ich nicht, nein. Also die Leute, die auf dem Land wohnen, sind glücklich auf dem Land und sie glauben, das ist genau der richtige Ort, zum Wohnen und meinetwegen auch zum Arbeiten. Also ich glaube nicht, dass da Neid im Spiel ist. Wie gesagt, für mich ist der Stadt-Landgraben zumindest zum Teil, nicht nur, aber zumindest zum Teil Ergebnis von einer politischen Agenda, letztlich von Politpropaganda.
Dann eine weitere Frage. Gibt es im Zusammenhang mit der Diskussion über Stadt-Land-Graben auch ein Mediengraben?
Was es sicher gibt, ist eine Medienkonzentration, also Redaktionen, die häufig in Zürich ihren Hauptsitz haben, die für die ganze Deutschschweiz berichten, oder dann in Genf für die ganze Romandie, also Tamedia ist da vorne natürlich dabei. SRF ist auch primär in Zürich ansässig. Die Regionaljournale sind eher zurückgestuft worden in den letzten Jahren. Bei CH Media ist es Aarau. Gut, der Lukas hat eingängig gesagt, im Aarau gibt es nicht einmal eine Stadt. Die berichten ja von dort aus auch ein bisschen für St. Gallen und Luzern. Also, es ist sicher so, dass es einzelne Kantone gibt, wo kaum mehr Journalistinnen und Journalisten überhaupt haben, die dort wohnen und arbeiten. Ich glaube schon, dass häufig die ländlichen Bevölkerungen medial eher zu kurz kommen, ja.
Also eben, Dennis ist unser Medienspezialist.
Aber man darf mir trotzdem widersprechen.
Nein, aber was ich schon glaube, ist, also kommunal, kantonal, Journalismus ist einfach unfassbar teuer. Das sehen wir bei der Republik auch. In dem Moment, wo wir regionale Angebote machen, wird das sehr schnell sehr teuer. Und darum schreiben wir «Faute de mieux» gewissermaßen, vor allem über nationale Politik. Und ich glaube, das hat wiederum hat zur Folge, dass, wie du gesagt hast, gewisse Gegenden schlicht keine Regionalzeitung, kein Regionalmedium mehr haben.
Wir haben da noch eine Frage von jemand anonym. Die sagt, der Max Frisch hat im Militär eine sehr wichtige Institution gesehen, wenn es ums gegenseitige Verstehen und das Auskommen miteinander geht. Wo sonst treffen sich Menschen, die sich sonst nie würden kennenlernen? Ist es aus den verschiedenen Sprachregionen, Stadt, Land, Arm, Reich etc.? Soll das Militär diese Funktion wieder mehr einnehmen und die Schweiz so zusammenhalten?
Lukas, du hast doch Trompete gespielt, oder was hast du gemacht? Schon wieder im Militär.
Ja. Ja, aber ich finde das eine super Frage. Und zwar, also ich habe zwar Militär gemacht, aber ich weiss gar kein Fan vom Militär. Aber die Frage ist ja eigentlich eine andere. Wo gibt es Austauschmöglichkeiten, wo gibt es Plattformen zwischen verschiedenen Leuten? Zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen sozialen Schichten und so weiter. Und ich glaube, das ist schon eine entscheidende Frage. Also ich würde jetzt wirklich nicht das Militär brauchen, um dort eine Plattform zu schaffen. Wir müssen ja angeblich die Schweiz verteidigen gegen irgendjemanden. Aber ich glaube, die Frage, wo findet das statt, ist absolut zentral für einen Austausch, für wieder mehr Zusammenhalt und für eine wirklich auch politische Debatte zwischen verschiedenen Leuten. Ich glaube, das ist wirklich eine entscheidende Frage. Wir bei der Republik probieren über eine sogenannte Dialogplattform genau das zu fördern. Mit mehr oder weniger Erfolg. Wir haben auch ein bisschen das Problem, dass wir nur eine bestimmte, ich sage jetzt mal, Leserinnenschaft haben. Aber wenn jemand diese Plattform vor sich sieht, ich glaube, das wäre wirklich eine sehr wichtige Geschichte.
Also ich habe auch gehört, dass das Militär echt so der Hauptintegrationsfaktor ist, jetzt für junge Männer natürlich, auch in den letzten Jahrzehnten und dort wie in Art und Weise sinnvolle Rolle hat gespielt. Aber ich finde, das kann man nicht dem Militär überlassen, weil einerseits, es geht ja nicht eigentlich um Austausch dort, sondern um Verteidigung und die Frauen sind dort nicht vertreten. Sie sind dann wie ausgeschlossen. Darum habe ich ehrlich gesagt auch die Service Citoyen-Initiative eine gute Idee gefunden. Weil das wäre eine Möglichkeit gewesen, junge Leute, Frauen und Männer aus allen Regionen dazu zu bringen, so ein Erlebnis zu haben in einer anderen Region oder in irgendwelcher Tätigkeit, die sie sonst nicht wären gewesen. Das hat sicher integrative Wirkung entwickelt.
Das ist die Volksinitiative, die kürzlich sehr, sehr klar abgelehnt worden ist.
Genau.
Vielleicht noch ganz kurz etwas. Ich habe vor 15 Jahren noch gesagt, Social Media könnte das übernehmen, könnte eine Plattform werden für Austausch, für, ich sage jetzt mal, die guten Argumente. Leider, Sie wissen es, ist ein bisschen anders gekommen.
Wir haben noch eine Frage von Daniel Hofer. Warum verstoßt der kantonale Steuerwettbewerb nicht gegen die Bundesverfassung, die ja sagt, dass alle gleich sind vor dem Gesetz? Sprich, warum kann der Steuerfuss in Lauterbrunnen nicht gleich sein wie in Zug? Diese Mindereinnahmen von der einen Gemeinde könnte man ja durch den Finanzausgleich beheben.
Ich sehe, du hast mal Wirtschaft studiert, oder?
Ja, es verstößt sicher nicht gegen die Verfassung. Die Verfassung tut ja auch den Föderalismus festhalten und quasi die Finanzhoheit ist bei den Kantonen und darum ist das so. Ich bin auch nicht Fan von dem Steuerwettbewerb, weil er geht immer weiter und wir haben jetzt quasi den Ausgleichsmechanismus, wird immer wie mehr strapaziert. Kanton Zug muss immer wie mehr einzahlen, andere müssen immer wie mehr beziehen und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also wenn das schon von Anfang an ausgeglichener wäre, wäre es sicher besser für das Land.
Wir haben noch eine letzte Frage von Eliane Ruf. Was sollen wir denn machen, um die Gräben von Stadt zwischen Stadt und Land zu verkleinern und neue Brücken zu bauen? Wie kriegen wir unsere Politiker wieder zu mehr Kompromiss?
Das ist ja die entscheidende Frage, die wir vorher auch diskutiert haben, wo wir auch untereinander müssen zugeben, dass wir nicht wirklich viele Antworten haben auf diese Frage. Das ist schwierig.
Wir haben bei der Republik unter anderem als Ziel, ich sage jetzt einmal, bei allen unseren Recherchen, Reportagen und so weiter, immer einen Teil konstruktiven Journalismus betreiben. Dass man sagt, was ist das Problem, aber auch sagt, was ist die Lösung. Und ich glaube, Sie haben zwar nach den Politikerinnen gefragt, aber ich glaube, Medien tragen da schon auch mit der Verantwortung. Medien haben, ich habe selber in anderen Medienhäusern geschafft, haben jahrelang eigentlich das Polarisierende betont. Was treibt die Sache auseinander? Und die Politiker, Politikerinnen sind ja, weiss Gott nicht dumm, die wissen natürlich, wie sie in die Medien kommen. Und Konsensfindung, die Lösungsfindung, glaube ich, muss bei der Politik mehr im Zentrum stehen und die Medien spielen da, finde ich, eine entscheidende Rolle, dass man auch Lösungsansätze wiedergibt und nicht nur Probleme wiedergibt.
Sollten wir den nächsten solchen Anlass auf dem Land machen? Wir sind ja immer in der Stadt, wenn wir unsere Anlässe machen.
Das ist jetzt ein bisschen, für mich eine zu pessimistische Note zum Schluss. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sehr viele Leute viel mehr an Austausch, viel mehr an Lösungen interessiert sind, als man gemeinhin könnte meinen.
Das war es von unserer ersten Sondersession vor Publikum. Die nächste Ausgabe von unserem Podcast gibt es dann am Dienstag, 10. Februar. Hören können Sie die wie immer in der Republik oder aber auch auf Spotify und Apple Podcasts und überhaupt überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Vielen Dank Ihnen im Berner Politforum fürs Kommen und für Ihre Fragen und das Mitdiskutieren. Und danke auch euch, Lukas und Priscilla.
Merci dir. Merci Ihnen fürs Kommen.